Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Restaurier-Podcasts. Wir sind Anna
und Martina, beide akademische Steinrestauratorinnen aus Wien.
Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung.
Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Hallo liebe Anna.
Hallo liebe Martina.
Und hallo an alle da draußen. Wir sprechen heute über Werkzeuge, Materialien und Schutzausrüstungen, die wir als Restauratorinnen und Restauratoren tagtäglich brauchen. Ihr werdet euch vielleicht fragen, wie kommen wir auf dieses Thema? Und eigentlich ganz lustig, finde ich, weil es war so bei einem Coffee Table Talk, dass wir uns überlegt haben, dass dieses Thema mal eine Folge wert wäre. Und ich erinnere mich noch, Anna, wir haben über deinen Drohnenführerschein geredet. Und ich fand das halt sehr spannend, weil eine Drohne einfach für mich nicht das Erste ist, wenn ich an Werkzeuge und Hilfsmittel denke, die Restauratorinnen brauchen. Aber ja, du hast ja deinen Drohnenführerschein erst kürzlich gemacht, weil du deine Drohne jetzt auch immer mit dabei hast bei Untersuchungen, Befundungen oder auch während der Arbeit. Für was brauchst du die?
Ja, voll. Ich habe jetzt einen Drohnenführerschein und eine Drohne. Meine Kollegin auch. Das haben wir aber extrem lang gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das nützlich für uns sein könnte, dass wir diese Drohne verwenden. Und wir sind dann draufgekommen bei einem Gebäude, wo die Frage war, ob wir halt auch den Zustand des Daches beurteilen können und allgemein so die Draufsichten, also so schwer zugängliche Bereiche. Und das ist halt, das können wir natürlich auch anders beurteilen. Da müsste man dann einen Steiger anmieten. Das ist dann natürlich auch mit höheren Kosten verbunden. Man kann jetzt nicht einfach einen Steiger hinstellen, sondern man muss schauen, okay, dann muss man sich eine Abstellgenehmigung holen. Man muss vielleicht für Passanten. Also es ist einfach mit weiteren Fragen und Kosten verbunden. Und wir hatten dann einen Freund, der in der Archäologie tätig ist und der natürlich in der Archäologie ist das schon viel, viel länger schon ein oft verwendetes Tool und der hat für uns dann diese Drohnenflüge gemacht und dann hat er aber zu uns gesagt, hey, ich habe mir jetzt eine neue Drohne gecheckt, wollt ihr nicht meine alte haben, weil ganz ehrlich, ihr braucht mich nicht dafür. Also der Drohnenführerschein, das kann man super easy machen und das ist für euch doch sicher praktisch. Und wir haben gesagt, naja, okay, eigentlich ja. Und seitdem wir diese Drohne haben, verwenden wir sie für alles, ich sag's dir. Es ist halt super praktisch, weil du brauchst keine große Leiter, eben keinen Steiger oder du brauchst die Drohne einerseits, um schöne Gesamtaufnahmen zu machen, wenn du zum Beispiel eine Befundung hast und du möchtest nachher auf einem großen Gesamtfoto Sachen einzeichnen, dann hast du das mit einer Drohne natürlich super schön drauf und kannst auch gut entzerren. Du kannst eben die Draufsichten gut anschauen, wie funktioniert Wasserableitung, gibt es irgendwelche Schäden, die ich jetzt von unten nicht sehen kann oder eben bei wirklich sehr hoch gelegenen Bereichen, wie zum Beispiel ein Kirchturm oder so, dann kannst du im Drohnenflug auf deinem Handy gleich mitschauen, sehe ich irgendwie einen großen Riss oder schaut irgendein Bereich sehr verlustgefährdend aus oder gibt es da irgendetwas, was mir Sorgen bereitet? Also man kann auch im Drohnenflug gleich eine Begutachtung machen. Also das ist für sehr viele Sachen sehr praktisch und der Drohnenführerschein ist jetzt auch nicht so die große Hürde. Und ich bin sehr happy, dass wir die haben.
Das hat uns ja dann so ein bisschen eben zu dieser Folge inspiriert, weil wir dann weitergeredet haben und in der Restaurierung ja oft so ist, dass wir sehr viele Tools oder Werkzeuge benutzen, die eigentlich gar nicht so per se für die Restaurierung entwickelt wurden oder gemacht wurden. Wir sind einfach eine vergleichsweise kleine Berufssparte und wir arbeiten sehr interdisziplinär. Das heißt, wir kommen mit vielen anderen Fachkolleginnen in Kontakt, sehen, okay, was nutzen die? Übernehmen dann viele Sachen, aber müssen auch einfach voll oft kreativ sein, weil wir halt ein Problem haben. Wir brauchen ein gewisses Werkzeug oder ein gewisses Gerät und müssen dann halt schauen, okay, was könnten wir denn da nehmen? Weil vielleicht kein Geschäft das explizit für Restauratorinnen anbietet. Und dann blickt man sich halt um und ich meine, so als Beispiel, ich weiß halt, dass sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen Werkzeuge, die im Medizinbereich, im Zahnarztbereich, also Dentalinstrumente verwenden, weil das einfach super kleine filigrane Dinge sind, mit denen man Mini-Kittungen machen kann. Immer wieder für filigrane Arbeiten braucht man diese Werkzeuge. Oder Wenn wir was hinterfüllen müssen, einen Mörtel injizieren müssen, reichen vielleicht die normalen Spritzen, die man zu kaufen bekommt, nicht, sondern man schaut halt dann Richtung Tierarztbedarf für die großen Tiere, für die großen Pferde und Kühe. Da gibt es dementsprechend die großen Spritzen und die eignen sich halt auch super für Injektionsmörtel.
Ja, voll, weil du Medizinbedarf sagst. Es gibt ja auch diese Infusionsschläuche, Infusionssets. Das verwenden wir auch gern, wenn es jetzt darum geht, dass man zum Beispiel jetzt wieder im Steinbereich einen Stein festigen möchte und man möchte jetzt nicht super viel Festigungsmittel auf einmal aufbringen und den Stein tränken, sondern dem Zeit geben, dass er das Mittel sukzessive langsam aufnehmen kann. Und dann hängen wir auch Infusionsschläuche auf und geben dem Stein eine Infusion. Also das hört sich total witzig an, aber funktioniert sehr gut.
Der Stein, unser Patient. Und somit dachten wir uns, widmen wir uns mal den Werkzeugen und Tools der Restauratoren in dieser Folge. Und Anna, du hast uns deinen Arbeitskoffer mitgebracht und wir werden jetzt mal einen Blick da reinwerfen, was sich da so drin verbirgt.
Genau, ich habe meinen Untersuchungskoffer mitgenommen, weil wir unterscheiden ein bisschen, gehen wir jetzt wohin und schauen uns jetzt mal nur etwas an und untersuchen das vor Ort und schreiben dann etwas drüber oder gehen wir halt auf eine Baustelle, da haben wir natürlich ganz anderes Material und Zeug dabei. Aber mal dieser kleine Untersuchungskoffer, den machen wir jetzt mal auf. Ich nehme jetzt einfach mal was raus und starte mit. Also das ist für mich besonders wichtig, das ist ein Kompass. Das ist halt das Erste. Ich bin sehr schlecht, was Orientierung angeht. Also natürlich, ich kann auch mein Handy aufmachen und bei Google Maps schauen, wo ist Norden und kann reinzoomen. Aber gerade wenn es jetzt zum Beispiel Gebäudestrukturen vorhanden sind, die jetzt nicht ein einfaches Rechteck sind, sondern halt vielleicht eben verwinkelt. Es gibt unterschiedliche Gebäudestrukturen. Ist es sehr hilfreich, wenn wir wissen, wo ist Norden, welche Fassaden sind in welche Himmelsrichtung ausgerichtet. Dann anhand dessen können wir zum Beispiel bestimmen, wenn wir sehen, auf einer Seite gibt es urviele Schäden, da gibt es eine stark verwitterte Oberfläche, die ist extrem stark mit Mikrobiologie bewachsen. Auf der anderen Seite sind eher mehr Krusten, gibt es so mehr Entfestigungserscheinungen. Dann können wir oft anhand des Kompasses sehen, gut, wo ist die Hauptwetterrichtung? Und anhand dessen können wir ein bisschen rückschließen, welche Schadensphänomene in welchen Bereichen auftreten. Und natürlich ist auch die Bestimmung der Himmelsrichtungen wichtig für die Verortung, dass man die in den Plan einzeichnen kann, auch bei der Beschriftung, weil es gibt dann so viele Fassadenabschnitte außen, innen und irgendwann kommt man da total durcheinander und dann ist es natürlich sehr hilfreich, wenn man diese verorten kann. Und da ich das nicht so gut kann, brauche ich meinen Kompass.
Oder der Kompass kann dir auch helfen, wenn du wieder mal in einem Wald in Wien-Umgebung einen Einstiegsturm von der Wiener Hochquellwasserleitung suchst, damit du wieder aus dem Wald herausfindest. Also dazu ein Tipp, wenn euch die Wiener Hochquellwasserleitung interessiert, wir haben dazu auch eine eigene Folge. Also dann werfe ich jetzt mal einen Blick in deinen Arbeitskoffer und das Erste, was mir ins Auge fällt, ist ein Säckchen voll mit Maßstäben, verschiedenste, in verschiedensten Größen, teilweise mit Magnet, teilweise mit Patafix-Resten. Und diese Maßstäbe sind besonders wichtig für Detailaufnahmen. Früher hat man oft einfach eine Münze oder ich habe auch mal den Fingernagel daneben gehalten, damit man einfach, wenn man ein Foto macht von einem Detail, dass man sich nachher, wenn man das Foto anzieht, dann circa vorstellen kann, okay, in welchem Größenbereich, von welchem Größenbereich spreche ich denn hier, weil das im Nachhinein einfach nicht mehr nachvollziehbar ist. Wenn man eine Detailaufnahme von einem Riss hat, ist der jetzt 1 Millimeter oder ist das 1 Zentimeter. Und deshalb ist es halt oft wichtig, dass man so ein Lineal daneben gibt. Bei den Fotos auch oft Farbkarten oder Graukarten, damit man von der Farbe her das nachher richtig einordnen kann, weil die Lichtverhältnisse im Innen- oder Außenbereich teilweise nicht optimal sind. Und was sehe ich da alles für Lineale drinnen? Erst einmal ein schönes auch mit einem Nordpfeil gleich. Dann sehe ich auch ein Rissweitenlineal, sehr praktisch für irgendwelche Risse, um gleich zu bestimmen, bin ich hier im Bereich zwischen 0,1 mm oder 7 mm. Das finde ich auch sehr spannend, das habe ich noch nie so gesehen. Ich glaube, da geht es um Marmor, Anna. Habe ich das richtig gesehen?
Genau, mit diesem Lineal kann man anhand des Fotos die die Kristallgröße bestimmen. Also ein Marmor ist ja ein Gefüge aus Kalzitkristallen und es gibt aber natürlich feinkristalline und grobkristalline Marmore im Allgemeinen. Natürlich kann man das aber noch näher differenzieren und da gibt es unten eine kleine Legende von Kalzitgefügen und da gibt es eben welche, die ganz fein sind, klein, mittel, grob, grobkristallin und riesenkristallin. Also ich muss ehrlich sagen, einen riesenkristallinen Marmor habe ich so, glaube ich, noch nicht gesehen. Da ist ein Kalzitkorn größer als 33 mm. Also das ist so eine Angabe, das ist auch wieder, wenn man Detailfotos von einem Marmorgefüge macht, dass man gleich bestimmen kann, in welcher kristallinen Größe bewegen wir uns da.
Und apropos Foto, wir haben ja während der Uni-Zeit noch viel mit Spiegelreflex gearbeitet. Ich sehe jetzt keine Spiegelreflex bei dir. Was benutzt du zurzeit, um Fotos zu machen?
Ich finde, da hat sich auch sehr viel geändert. In der Uni haben wir alle mit Spiegelreflex gearbeitet. Also wir hatten ja eine Unikamera, das war eine Spiegelreflexkamera. Wir haben ja auch in der Uni-Zeit ein Fotoseminar, wo wir auch den Umgang mit der Kamera lernen, mit den ganzen Belichtung, ISO, alles drum und dran, wie wir einfach schöne Eingangs-, Ausgangsaufnahmen, aber auch Detailfotos machen, auch Streiflicht, also wie man Licht auch einsetzt. Und da war irgendwie sehr stark der Fokus auf Spiegelreflex. Das sind natürlich große Geräte, sehr viel Equipment, verschiedenste Objektive. Ich finde, in der Zwischenzeit hat sich eben gerade im Fotobereich auch wieder so viel getan. Ich persönlich, ich verwende eine Digitalkamera, also ich habe da so eine alte Fuji. Meine Kollegin verwendet eine neuere Sony-Digitalkamera, die macht super Fotos. Ich würde sagen, da muss jeder verschiedenste Modelle testen, womit man am besten umgehen kann, welche Art von Fotos man benötigt, in welcher Qualität. Und gerade bei uns, wir sind eben oft entweder ja bei Befundungen, bei Baustellen oder am Steiger, da ist so eine Spiegelreflexkamera einfach etwas zu unhandlich. Und so eine kleine Digicam ist für uns zum Beispiel völlig ausreichend, für einen anderen Bereich vielleicht nicht.
Gut, das heißt, ich bin schon wieder dran. ich schaue wieder in deinen Koffer und habe mir gleich mal die Probensäckchen geschnappt. Wir hatten ja schon mal eine Folge zu Probenentnahme, wo wir am Donaukanal in Wien waren und bei einem Graffiti eine Probe entnommen haben und dann ein bisschen so drüber geredet haben, wie dann die Probenentnahme funktioniert, was dabei zu beachten ist, wie dann die Probe präpariert wird, damit man sie dann nachher im Mikroskop oder mit anderen Instrumenten näher untersuchen kann. Also auch hier wieder ein Verweis auf eine frühere Folge. Probensäckchen kann man immer brauchen. Du hast ein paar kleine Polyethylensäckchen, also formbare, bei dir und auch kleine Boxen, weil manche Proben einfach doch filigraner sind oder zerbrechlich und dann besser in einer Box transportiert werden, damit sie bei Ankunft in der Werkstatt oder im Labor nicht zu Mehl zermahlen sind. Und passend dazu hast du auch sehr, sehr viele bunte Aufkleber, die man eben bei der Probenentnahme dann auf die Oberfläche aufbringen kann, damit man genau weiß, wo habe ich denn die Probe entnommen, weil wir das natürlich auch immer dokumentieren mittels Foto und man dann später vielleicht nicht mehr genau weiß, okay, habe ich die Probe jetzt da eher oben entnommen oder da unten, und damit das einfach ganz klar ist und in verschiedenen Farben und Größen hat man auch immer dabei. Und was da auch nicht fehlen darf, natürlich ein paar Beschriftungsetiketten, dass man gleich bei der Probenentnahme beschriftet, was für eine Probe, wo wurde sie entnommen, wenn man vielleicht schon Probennummern vergeben hat, die da drauf notieren. Sonst steht man auch am Schluss da mit 20 Proben und weiß nicht mehr, welche ist. Kann man nie genug im Koffer haben.
Weil du gerade die Probensackerl und Dosen in der Hand hast, für die Probenentnahme haben wir auch immer so ein paar Meißel, kleinen Hammer und Skalpelle mit Ersatzklingen dabei, wieder Dinge aus dem Medizinbereich. Gut, die Steinleute sind jetzt eher mit Hammer und Meißen unterwegs, wenn es jetzt um größere Proben, wieder Verweis auf die andere Folge für Dünnschliffe, da braucht man einfach etwas eine größere Stückprobe. Das Skalpell kommt dann eher für kleinere Stückproben im Einsatz, auch für den Gemäldebereich oder auch im Steinbereich, wenn es jetzt um Fassungsreste geht. Übrigens hat ein Kollege aus dem Labor, der ist dann nicht happy, wenn man die Polyethylensäckchen mitbringt, weil sich dann die Probe elektrostatisch aufladen kann mit der Sackerlwand und dann schwer rauszukriegen ist. Er bevorzugt Papiersäckchen. Kleine Notiz am Rande. Ich würde jetzt mal weitergehen, jetzt mal zu den ganzen In-Situ-Tests, die man so immer dabei hat. So ein kleines Papierkuvert mit Peeling-Tests. Das geht jetzt darum, wenn man jetzt bestimmen möchte, wie stark eine Oberfläche entfestigt ist. Und das kann man sich so vorstellen, das sind so etwa in einem Durchmesser von so 2 Zentimeter Klebepads, die man dann auf die Oberfläche aufbringt und 10 Sekunden lang auf die Oberfläche drückt und dann abzieht. Und dann kann man daran erkennen, wie viele Körner auf dieser klebrigen Oberfläche kleben, gibt es an, wie stark die Oberfläche entfestigt ist. Also wenn jetzt ein Stein sandet, sehr stark, und ich klebe da was drauf, dann wird wahrscheinlich mein Klebepad voll von einzelnen Gesteinskörnern sein. Wenn die Oberfläche stabil ist, dann ist einfach gar keins oben. Und wenn man das sehr genau haben möchte, könnte man das vorher abwiegen, nachher abwiegen und dann noch einschicken. Wir verwenden das eher so, um einen Schaden vielleicht mehr sichtbar zu machen, um eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und da wären dann zum Beispiel, da habe ich jetzt von einem früheren Projekt dabei, da haben wir zum Beispiel 8 Messungen vorgenommen an verschiedenen Stellen. Und da konnten wir genau sagen, in diesem Bereich ist es viel stärker entfestigt und da sieht man viel mehr Körner als in diesem Bereich, da sind die Oberflächen stabil. Also das ist auch einfach eine nette kleine In-Situ-Untersuchung.
Und weitere solche In-Situ-Tests, ich sehe auch Salzstäbchen, haben wir auch vor kurzem erst verwendet bei unserer Folge zu Salzen. Eben die kann man auch immer brauchen, um eine erste Idee zu bekommen, wenn man von einer Salzbelastung ausgeht, um welche Art der Salze es sich handelt. Also für eine erste qualitative Bestimmung können die herangezogen werden, wenn man natürlich dann näher will. Wieder Verweis auf unsere Folge. Ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Was ich auch sehe, ist Salzsäure. Stark verdünnt natürlich, also 3%. Auch immer wieder hilfreich, wenn es um die Bestimmung von Naturstein geht. Also wenn man sich nicht ganz sicher ist, okay, habe ich einen karbonatisch oder silikatisch gebundenen Stein vor mir, ein Tropfen Salzsäure drauf und wenn es sprudelt, habe ich ein karbonatisch gebundenes Gestein. Haben wir auch bei dem Seminar zur Gesteinsbestimmung endlos verwendet. Das weiß ich noch, jeder Stein wurde mit Salzsäure beträufelt und ja, es hat geschäumt und geschäumt, aber es ist wirklich halt ein erstes gutes Indiz, wenn man sich wirklich nicht sicher ist und da einfach wissen möchte, okay, was habe ich da vorliegen. Und was ich auch noch sehe, ist ein In-Situ-Test, um zu bestimmen, wie groß denn die Wasseraufnahme eines Gesteins ohne eines Mörtels ist. Und da kann man dann noch Rückschlüsse drauf ziehen, wie stark verwittert das Material schon ist oder wie grob oder feinporös es ist, also das lässt sich für Gesteine als auch Mörtel anwenden und ist auch ein erstes gutes Indiz, womit ich es denn zu tun habe, was man gut in situ machen kann.
Ich nehme als nächstes den Hohlraumdetektor oder den Resonanztest. Das müsst ihr euch so vorstellen, das ist eine handliche kleine Teleskopstange und an einem Ende ist dann so ein Metallknauf. Und das verwendet man, um hohlliegende Bereiche, irgendwelche Hohlstellen zu detektieren. Also das ist nichts anderes. Man kann mit dieser Kugel über die Oberflächen streichen. Also wieder, das verwenden wir gerne im Steinbereich. Du fährst über die Oberfläche und je nachdem, wie die Klangfarbe ist, also ob ein Bereich dumpf oder hell erklingt, kann das ein Indiz dafür geben, ob es da Probleme gibt. Gibt es da hinten eine Hohlstelle? Gibt es eine parallele Schichtentrennung? Oder gibt es irgendwelche Risse, die man vielleicht nicht sieht? Ja, das kann man eigentlich damit ganz gut erhören. In sehr vielen Bereichen bei uns. Es ist eine Teleskopstange mit einer Metallkugel. Aber wenn du das jetzt bei einem Sachverständigenbedarf kaufst, dann zahlst du 320 Euro dafür. Und das ist halt ein bisschen, ja, ist natürlich das High-End-Produkt in einer Samtbox. Aber eine Kollegin von mir, die hat das super gelöst. Sie hat einfach eine alte Autoantenne genommen und hat von IKEA so einen kleinen Kommodenknauf aus Metall dann einfach draufgeklebt und tada, es funktioniert genau gleich. Es geht ja nur darum, dass du diese unterschiedlichen Klänge einfach wahrnehmen kannst. Es sind halt alles sehr Nischenprodukte und die sind alle extrem teuer. Und oft kann man sich ein bisschen, also eh nicht immer, Salztests, die sind einfach teuer, ist ganz klar. Aber bei anderen Produkten kann man vielleicht manchmal sich etwas ersparen und das irgendwie selber nachbauen oder so.
Was ich auch noch zuhauf sehe, sind diverse Stifte, von Kugelschreiber über Bleistift über Marker, alles dabei. kann man natürlich auch immer brauchen, gemeinsam mit Notizbüchern, Plänen, Papier, um sich Notizen vor Ort gleich zu machen und alles aufzuschreiben. Und was ich auch noch sehe, ist ein Digitalmikroskop. Könnt ihr euch wie einen Stab vorstellen, circa so lang wie meine Hand, 3 cm im Durchmesser, also nicht wirklich ein Standmikroskop, sondern klein und handlich, was man mittels USB an Laptop oder iPad anschließen kann. Vorne eine Plastikkappe und Licht und damit kann man einfach sich Oberflächen noch einmal im Detail ansehen. Also die Vergrößerung ist natürlich nicht vergleichbar mit einem Standmikroskop, aber es reicht, um zum Beispiel auf die Suche nach Fossilien zu gehen, die sich in manchen Sedimentgesteinen befinden, wenn man das Gestein schon näher bestimmen möchte oder wenn man Krusten vorliegen hat, Fassungsreste, sich da einfach ein genaueres Bild verschaffen möchte, ist die Kruste über dem Fassungsrest oder drunter oder sich einfach vor der Probenentnahme die Oberfläche nochmal genauer anschauen will, ob es sich da wirklich lohnt, hier eine Probe zu entnehmen, ob hier die Fassung ist, die ich zum Beispiel befunden möchte.
Voll, also so viel ist jetzt gar nicht mehr drinnen, also ja, Klebeband, solche Sachen, ich habe noch so Wattestäbchen und so ein paar kleine Lösemittel, falls man irgendwie vor Ort mit den gängigsten Lösemitteln testen möchte, so Löslichkeitstests. Ja, im Großen und Ganzen ist es das noch. Ich nehme da noch ein iPad mit, um vor Ort vielleicht irgendwie Kartierungen zu machen oder was einzuzeichnen. Und vielleicht einen Kübel, weil man hat dann doch irgendwie viel Zeug und man hat ja doch nur zwei Hände und vielleicht hat man mal alles in den Kübel und tragt den halt mit. Aber was ich dann noch spannend fände, ist so, wenn wir Steigerfahrten haben, was man vielleicht auch nicht so dran denkt, aber wir haben auch einen eigenen Fallschutz. Und was man auch immer bei einer Steigerfahrt dabei haben sollte, ist wieder ein Kübel, Wasser, ein Seil, Sonnencreme, den Hut, weil man muss doch immer davon ausgehen, dass etwas natürlich passieren kann. Der Steiger bleibt irgendwie stecken und dann muss man mal eine Zeit lang da oben verharren und diese Zeit ist leider oft undefiniert. Und ich bin Gott sei Dank noch nicht so oft stecken geblieben, weil ich habe auch Höhenangst, also das wird sich sowieso nicht sehr gut treffen. Aber das letzte Mal war es im Winter, es hatte minus 5 Grad und wir waren auf der Schattenseite und unser Steiger ist stecken geblieben, jetzt eh nicht so hoch, ich glaube, wir waren vielleicht auf 15 Meter, aber es war so dermaßen kalt und der Wind ist durchgepfeift und die anderen standen unten mit einem heißen Tee und ich war so, Gott, ich will einfach nur einen Schluck von einem heißen Tee, ich würde alles dafür geben. Und wir sind dann eine Stunde oben gehangen und das ist dann vergleichsweise eh nicht so lange. Wenn ich einen Kübel und Seil mitgehabt hätte, dann hätte ich den abseilen können und dann hätten sie mir zum Beispiel einen heißen Tee raufbringen können. Aber hatte ich natürlich nicht dabei. Ja, das macht man einmal und dann hat man das dann immer dabei. Jan, Martina, das ist eigentlich so im Großen und Ganzen das Untersuchungsköfferchen. Wenn wir natürlich auf eine Baustelle gehen, dann sieht die Packliste nicht anders aus.
Da braucht man dann natürlich einiges mehr, aber da gibt es ja dann auch entsprechende Baucontainer und Lagermöglichkeiten, dass man das dann dort ablagern kann. Also da findet man sicher auch einiges an persönlicher Schutzausrüstung, die man vielleicht für eine erste Befundung oder Sichtung oder Dokumentation nicht braucht. Also angefangen bei Schutzbrillen, Handschuhen, Tyvek-Anzug, andere Ganzkörperanzüge, Helme. Also das kommt dann ein bisschen drauf an, was man genau macht. Und es ist natürlich auch immer recht individuell, wie sehr man sich schützt. Ich würde sagen, wir achten schon sehr gut darauf und es wurde uns auch im Studium sehr nahegelegt, aber früher war es halt, ja, ich arbeite mit Epoxidharz, da brauche ich keine Handschuhe und ich arbeite da mit Antimoos, also einem Biozid, da brauche ich keine Schutzausrüstung und keine Brille und ist ja alles egal. Also heutzutage ist man da schon viel sensibilisierter, was diese Schutzausrüstung geht.
Was ich dich dazu fragen wollte, Martina, kannst du dich noch erinnern, im Studium wurde es uns eben sehr eingebläut, dass man auf die persönliche Sicherheit achtet und wir lernen ja auch darüber, welche Toxizität ein Lösemittel zum Beispiel hat und wie man sich da am besten ausrüstet, also mit Brille, Handschuhe, aber eben auch verschiedene Schutzmasken, die bestimmte Lösemitteldämpfe filtern können oder mit einer Absauganlage. Und da weiß ich noch, da war die allgemeine Empfehlung, weil wir als Restauratoren, also gerade vor allem im Gemäldebereich oder auch in der Objektrestaurierung, noch mehr mit Lösemitteln arbeiten müssen und dass man so alle 5 Jahre eine Haarprobe entnimmt und die irgendwie im Labor testen lässt, um zu schauen, wie stark angereichert die du schon Toxizität in deinem Körper hast. Ich habe mir immer gedacht, ach Gott, das muss ich dann unbedingt mal machen. Ich habe es aber nie gemacht. Hast du das mal gemacht?
Nein, habe ich nicht. Und ich muss auch sagen, jetzt gerade in meiner derzeitigen beruflichen Situation bin ich nicht mehr ganz so stark diversen Lösungsmitteln ausgesetzt. Aber ja, ich habe schon gemerkt, in der Zeit, wo ich noch viel auf der Baustelle war oder auch eben gereinigt, mit Biozid gearbeitet habe und so weiter, man wird echt lasch. Also es ist irgendwie, am Anfang ist man noch voll bedacht auf alles und irgendwann ist man halt so, ah ja, habe ich gerade keinen Handschuh dabei, mache ich schnell, ich patze mich eh nicht an, so circa. Also ich finde es wirklich ein wichtiges Thema, dass man da dran bleibt und das wirklich ernst nimmt. Also speziell uns als Frauen wurde es auch immer nahegelegt, okay, das sind echt ein paar Dinge, die sind nicht gesund für deinen Körper und du solltest schon darauf achten. Aber nein, ich habe nie ein Haar eingeschickt, um auf deine Frage zurückzukommen.
Ja, ich glaube, das macht, glaube ich, auch keiner oder die wenigsten, weiß ich nicht. Worüber wir noch reden könnten, ich schon oft gefragt werde, weil wir eben so unterschiedliches Werkzeug und unterschiedlichste Materialien verwenden, wo wir das eigentlich immer herkriegen. Und wir haben ja schon wirklich eine große Bandbreite an Bezugsquellen. Zum Beispiel für unsere Agar-Agar-Gele, die wir manchmal herstellen, brauchen wir sehr viel von dem veganen Geliermittel. Und im Geschäft ist es sehr, sehr teuer. Es gibt auch Restaurierbedarf-Firmen, die das auch verkaufen würden. Und da ist es auch enorm teuer. Und so sind wir dann drauf gekommen, dass wir eigentlich zu einem Patisserie-Bedarf gehen, für Großhandel einfach größere Mengen zu einem anderen Preis verkaufen. Und da gab es einen Sommer lang, da hatten wir ein wirklich großes Projekt, wo wir so viel Gel herstellen mussten. Ich bin da, weiß nicht, alle paar Wochen einmal zu diesem Patisserie-Händler gefahren und habe mir, ich weiß nicht, so 10 Kilo Agar da geholt und irgendwann, die Frau, die war schon komplett fertig, weil dann war sie irgendwann, sagen Sie, wofür brauchen Sie so viel Agar? Das haben Sie noch nie gehabt. Ich war dann so der Großkunde, der Agar gekauft hat. Und habe ich ihr erklärt, für die Restaurierung, für die Herstellung von Reinigungsgelen. Und sie, ach so, das ist ja voll spannend und total, das hätte sie sich nicht gedacht, weil sie jetzt schon mit ihren Kollegen spekuliert. Wissen Sie, da gibt es eine Frau, die kommt alle paar Wochen und kauft so viel Kilo Agar. Also das fand ich sehr amüsant.
Ah, das finde ich gut. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Aber das, was du vorher gesagt hast bezüglich der Geschäft mit dem Restaurierbedarf, die sehr, sehr teuer sind, ja, das stimmt. Man kriegt dort eigentlich eh alles, was wir auch brauchen, aber halt zu teilweise enormen Preisen. Und manche Sachen kriegst du halt viel günstiger, auch ganz simpel im Baumarkt oder im Haushaltswarengeschäft oder im Supermarkt manchmal oder bei der Drogerie. Da muss ich zum Beispiel an Bürsten denken und da muss ich an die gute alte Zahnbürste wieder mal denken. Also ich glaube, jede Restauratorin hat schon mal eine Zahnbürste benutzt, um irgendwas zu reinigen, weil die einfach praktisch sind. Die gibt es in verschiedenen Härtegraden, weich, mittel, hart. Die sind relativ günstig, wenn man jetzt kein Markenprodukt kauft. Mit denen kann man super reinigen und ich muss nicht irgendeine sehr teure Freilegepinselbürste, was auch immer, irgendwo besorgen. Also für manche Zwecke eignet sich das auch gut. Oder eben, was wir am Anfang schon angesprochen haben, den Medizin- und Zahnarztbedarf, wo man auch diverse kleine Skalpelle, Dentalinstrumente, Spachteln, Zangen, Stichel bekommt. Oder in den Künstlerfachhandel, also Künstlerbedarf, auch wenn es da viel um Bürsten geht, Pigmente, Retuschiermaterialien, Papier. Man bekommt sehr, sehr viel dort auch, aber ist natürlich auch teilweise etwas teurer. Und nochmal auf den Supermarkt zu kommen, ja, da kann man natürlich die Watte besorgen, die Schaschlikspieße, Silikonspachteln, Siebe zum Aussieben von irgendwelchen Sand, wenn man größere Partikel aussieben will, um eine gewisse Sieblinie zu erreichen.
Ich habe noch einen kleinen Sparhack, das habe ich mega gefeiert. Ja, ich sage die ganze Zeit irgendwelche Spartipps. Wir haben natürlich oft das Thema des Transportes, also spartenüberdeckend. Transport ist ein sehr wichtiges Thema, Arthandling. Wie bringe ich mein Objekt sicher von A nach B? Und auch hierfür gibt es im gut sortierten Fachhandel und für den Restaurierbedarf extrem viele Produkte. Sehr viele Materialien, die nur säurebeständig und extra für empfindliche Objektoberflächen. Und da gehen die Preise auch mal schnell in die Höhe. Und auch für sehr empfindliche Objektoberflächen würde ich auch auf jeden Fall auf solche Materialien zurückgreifen. Wenn wir Objekte, eher so Steine, transportieren, ist es oft jetzt nicht so haklich. Wenn du zum Beispiel dein Objekt in eine Transportkiste gibst und zum Auspolstern des Objektes, dass es gut und sicher verrutschfrei liegt, kann man Tyvek-Kissen, die mit Styropor gefüllt sind, kaufen. Oder, wie meine Kollegin das gemacht hat, die hat auf Willhaben einen kaputten Sitzsack, so einen großen Sitzsack um 1 Euro, glaube ich, gekauft. Dann hat sie vom Flohmarkt alte Polsterbezüge in verschiedenen Größen gekauft, hat natürlich alles super gut gewaschen und so und hat dann die Styroporkügelchen von dem Sitzsack in die verschiedenen Größen von den Polsterbezügen reingegeben und hat da verschiedens große Kissen, die durch super weich und stabil sind. Aber ja, was sagst du, Martina? Ich glaube, wir haben da jetzt mal einen kleinen Einblick gegeben. Fällt dir noch etwas ein?
Nein, ich glaube, wir haben das Wichtigste genannt. Was ich noch ergänzen möchte, ist, dass wir als Restauratorinnen noch immer versuchen, was das Material angeht, nachhaltig zu arbeiten. Also, dass wir versuchen, Dinge wiederzuverwenden, wenn es möglich ist. Also beispielsweise auf die Wattestäbchen zurückzukommen. Wir brauchen teilweise sehr viele Wattestäbchen, die wir uns selber eben rollen. Die Watte muss dann natürlich weg. Das Holzstäbchen lässt sich wiederverwenden. Da gab es auch mal eine Ausstellung über Restaurierung und da haben sie gezeigt, wie viel schmutzige Watteknäuel anfallen bei der Reinigung von einem Gemälde und das war ein riesiger Berg. Ja, also manche Dinge kann man halt nicht wiederverwenden, aber zum Beispiel auch Sandstrahlen, da lässt sich das Strahlgut, wenn man es nachher zusammenkehrt und dann durchsiebt, teilweise wiederverwenden. Also weil da immer alles neu kaufen, geht halt auch ins Geld. Manche Sachen lassen sich nicht wiederverwenden, zum Beispiel Kompressen, Entsalzungskompressen, das muss man entsorgen, das geht nicht. Aber ja, wir versuchen dann natürlich aus ökonomischen, aber auch ökologischen Gründen so viel wie möglich zweit zu verwenden oder Zweck zu entfremden, neu zu verwenden. Und zum Schluss an euch vielleicht die Frage, es gibt ja diverse Schaurestaurierungen, Live-Restaurierungen, oft auch Sichtfenster bei Baustellen. Habt ihr da schon mal bei einer Restaurierung zugesehen und euch vielleicht gefragt, okay, was machen die da mit diesem Material oder diesem Werkzeug oder was ist das für ein Arbeitsschritt? Dann schreibt es uns gerne, wir würden uns voll freuen und beantworten eure Fragen.
Bleibt nur noch eins zu sagen. Hat euch die Folge gefallen oder möchtet ihr uns Feedback geben? Martina, wie kann man uns erreichen?
Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Falls euch der Podcast gefällt, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen. Und falls ihr Vorschläge und Anregungen für Themen habt, die euch interessieren, könnt ihr uns diese natürlich auch gerne schicken. Wir freuen uns!